Ja, warum feiern wir Pfingsten? Das ist gar nicht so einfach, diese Frage, warum wir Pfingsten feiern. Und das mit dem Geburtstag der Kirche, das ist so ein bisschen eine kleine Mogelei. Ne? Mit der Kirche kann man nicht mehr anfangen. Gut, Pfingsten ist die Gemeinde Jesu entstanden, aber eigentlich ist Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes. Was ist das eigentlich? Oder wer ist das eigentlich, der Heilige Geist? Also wenn wir nicht so ganz genau Bescheid wissen, sind wir überhaupt nicht in schlechter Gesellschaft. Auch die alten Kirchenväter wussten nicht so ganz genau Bescheid an dieser Stelle. Ich schlage euch mal vor, einfach mal das Glaubensbekenntnis hinten aufzuschlagen in unserem Gesamtbuch. Ziemlich zum Schluss, ziemlich am Ende. 577, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, als hebräisches Fest, Erntedank, und auch als das Fest des Wortes Gottes, der Gesetzestafel. Aber ich meine jetzt das christliche Pfingst, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, wenn ihr 577 euch anschaut, apostolisches Glaubensbekenntnis, dann stellt ihr fest, die alten Kirchenväter wussten eine ganze Menge zu sagen über das, was Gott, der Vater, getan hat. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Allmächtige, er ist der Vater. Und sie wussten noch viel mehr zu sagen darüber, was Jesus Christus getan hat und wer er ist. Der größte Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses bezieht sich auf Jesus Christus. Und dann kommen wir zu dem Heiligen Geist. Was steht dort? Ganz schlicht und einfach ein Satz: Ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, was macht er denn, der Heilige Geist? Was tut er denn? Wozu ist er da? Und das ist schon eine Weiterentwicklung, dieses apostolische, sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Ursprünglich in einem älteren Glaubensbekenntnis um 325 herausgegeben, heißt es einfach: und an den Heiligen Geist. Also wird erstmal lang und breit entfaltet, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, und dann zum Schluss heißt es: und an den Heiligen Geist, Punkt. Erst 451 auf dem Konzil von Chalcedon hat man diese Aussagen über den Heiligen Geist, dieses Bekenntnis erweitert. Und da heißt es dann: wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und dann geht es weiter zur Kirche und zur Auferstehung von den Toten und so weiter. Auch hier, so wie mir scheint, ist das gesamte Neue Testament überhaupt nicht berücksichtigt. Das, was Jesus zum Beispiel über den Heiligen Geist sagt. Wer ist der Heilige Geist? Also, ich sag's mal so ganz platt: wenn ich der Heilige Geist wäre, ich wäre sauer. Darüber, dass so wenig über mich gesagt wird und ich doch so viel tue. Ich wäre sauer. Aber der Heilige Geist ist glücklicherweise kein Mensch wie wir, sondern ist ein göttlicher Geist. Und er würde zunächst sagen: ich freue mich darüber, dass im Glaubensbekenntnis hauptsächlich von Jesus Christus die Rede ist. Denn dazu bin ich ausgegossen. Dazu bin ich in dieser Welt, damit ich Jesus Christus verherrliche und ihn groß mache. Das ist meine Hauptaufgabe. Meine Aufgabe ist es auch, euch an alle Worte zu erinnern, die Jesus Christus zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde gesagt hat. Und sie zur rechten Zeit in euch lebendig zu machen. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, die Menschen zu überführen von dem, was Sünde ist, nämlich, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Deshalb bin ich ausgegossen über alles Fleisch. Wir merken das manchmal, wenn wir mit Menschen von draußen, sage ich jetzt mal, ins Gespräch kommen, dann hat man den Eindruck, die sind vorbereitet, innerlich vorbereitet auf ein Gespräch über Jesus. Und ich habe das manchmal bei Zeltevangelisationen erlebt, nicht häufig, aber manchmal. Dass Menschen ins Zelt kamen, zum ersten Mal in ihrem Leben eine Predigt, eine Jesus-Predigt gehört hatten und beim Aufruf zur Entscheidung sich meldeten, nach vorne kamen und ihr Leben Jesus übereignen. Ich hatte dann, wenn ich mit ihnen gesprochen hatte, den Eindruck, da war der Heilige Geist schon längst am Werk. Da war er schon an der Arbeit. Da hat er schon den Samen des Wortes Gottes in diese Menschen hineingelegt. Da fehlte nur noch so dieser letzte Schritt, diese letzte Entscheidung, diese letzte Lebensübergabe. Es geht dem Heiligen Geist um Jesus. Dass er verherrlicht wird. Dass wir an seine Worte erinnert werden. Und dass die Welt überführt wird von dem, was Sünde ist, nämlich, dass sie nicht an Jesus glauben. Darum gibt es den Heiligen Geist in deinem Leben und in der Gemeinde und in der Welt. Wer ist der Heilige Geist? Im Alten Testament wird er zum ersten Mal in 1. Mose 2 erwähnt. Da heißt es, dass die Erde wüst und leer war. Und dass der Geist Gottes, wörtlich der Ruach, der Atem Gottes, und nun steht bei Luther, über der Erde, über den Wasser schwebte. Wörtlich steht dort eigentlich brütete, auf dem Wasser brütete. Also der Heilige Geist war von Anfang an, wenn man so will, mit dabei. Und bevor es den Himmel und die Erde gab, gab es ihn. So wie Jesus Christus auch, vor aller Zeit. Und er war beteiligt an der Erschaffung der Welt. Eine zweite wichtige Aussagenreihe im Alten Testament ist, dass der Heilige Geist zur Zeit des sogenannten Alten Bundes kein Geist war, der ausgegossen war über alles Fleisch. In der Richterzeit zum Beispiel, also die Zeit nach Mose und Josua, werden einzelne Leute zeitweilig vom Heiligen Geist ergriffen und sie führen dann Gottes Pläne aus mit seinem Volk. Da geht es meistens um Krieg und Frieden, um Sieg oder Niederlage. Und der Heilige Geist beruft dann einzelne Menschen, die dann die Führung Israels in solchen schwierigen Auseinandersetzungen übernehmen. Und nachher kehren dann diese Leute, Richter heißen sie, kehren dann wieder in ihren alten Beruf zurück und sind Menschen wie du und ich. Aber für den Augenblick der Auseinandersetzung des Kampfes werden sie erfüllt vom Heiligen Geist. Nicht alle Israel, sondern einzelne, man nennt sie auch, oder nannte sie auch charismatische Führer. Dann entdecken wir im Alten Testament, dass es auch Leute gibt, die ihr Leben lang vom Heiligen Geist ergriffen und gepackt waren. Also auch die der Heilige Geist einmal kam und die dann bis an ihr Lebensende im Dienste des Geistes Gottes standen. Dazu gehört in gewisser Weise Mose und auch Josua und andere. Dazu gehörten auch David und Salomo, die Könige in Israel, die gesalbt wurden. Aber interessant ist, dass im Alten Testament es so ist, dass die allermeisten Gläubigen den Heiligen Geist nicht haben. Und sie deshalb darauf angewiesen sind, dass jemand gewissermaßen in die Bresche springt, als Brückenbauer fungiert, als Priester und die Menschen vor Gott vertritt. Das Volk Israel, etwa als sie durch die Wüste wanderten, hatte den Heiligen Geist nicht. Deswegen ist es begreiflich, dass sie eines Tages, als Mose auf dem Berg blieb, zu Aaron gingen und zu ihm sagten, nun mach du uns einen Gott, der vor uns hergeht. Wir sind führungslos. Das würde ein Mensch des Neuen Bundes nie so sagen. Deinen Geist, den edlen Führer, so heißt es in einem Lied, den haben wir. Der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, in alle Wahrheit führt. Aber die Menschen des Alten Bundes brauchten jemanden, der vor ihnen hergeht. Sie brauchten einen Geistbegabten, der mit Gott in einer lebendigen Beziehung steht. Und nun war Mose weg. Und nun gehen sie zu dem Geistbegabten Aaron. Und was macht der Geistbegabte Aaron? Wir könnten sagen, der dämpft den Geist und gibt dem Geist Gottes in seinem Leben keinen Raum und ist völlig entgeistert und geistlos, als er denn den Leuten sagt, nun bringt eure goldenen Armreifen und Ringe und Ohrringe und was ihr denn alles so habt und ihnen dann so ein Kalb, ein Stierbild baut und dann sagt, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat und der jetzt vor euch hergeht. Also im alten Bund einzelne Leute, erfüllt mit dem Heiligen Geist, auch die Propheten, erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber nicht das normale Volk Gottes. Aber es gibt, und das ist das Dritte im Alten Testament, Verheißungen. Es gibt Verheißungen im Alten Testament, die davon reden, dass eines Tages jeder, der zum Volk Gottes gehört, erfüllt sein wird mit dem Heiligen Geist. Ich denke an diese wunderbare Stelle zum Beispiel aus Jesaja 44, Vers 3. Da sagt Gott, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf die Dürre und ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. So spricht der Herr. Und dann die bekannte Stelle aus Joel 3, auf die sich Petrus auch in seiner Pfingstpredigt bezieht. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen und eure Ältesten sollen Träume haben. Also das ist übrigens das Kennzeichen des Heiligen Geistes bei alten Menschen, die zu Jesus gehören, dass sie Träume haben. Wir kennen das aus dem Schlager, dass man mit 17 noch Träume hat, aber wenn man dann älter wird, sind die Träume vorbei. Aber wenn ein alter Mensch erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und diesem Geist Gottes Raum gibt, hört er nicht auf, Träume zu haben. Ich fand das so toll, dass eine ältere Schwester vor einiger Zeit zu mir sagte, ich werde es wohl nicht mehr erleben, dass diese Kapelle hier erweitert wird. Aber ich sehe das Bild der neuen Kapelle vor Augen. Er träume. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Eure Alten, eure Ältesten werden Träume haben. Und eure Söhne und Töchter Gesichter. Also eine Sehnsucht im Alten Testament, eine Verheißung, dass einmal der Geist Gottes nicht nur auf einzelne Menschen fällt, sondern ausgegossen wird über alles Fleisch. Und die Einzelnen im Volke Gottes erfüllen wird. Im Neuen Testament sagt Jesus in seiner Antrittspredigt, Lukas 4, dass er der verheißene Retter Gottes ist. Warum? Weil der Heilige Geist auf ihm ruht. Eigentlich noch ganz in der Tradition des Alten Testamentes. Ich bin der, auf dem der Geist Gottes ruht. Und am Ende seines Dienstes hier auf der Erde sagt er, zu seinen Jüngern, zu seinen Aposteln, dass sie in Jerusalem warten sollen. Wie lange? Bis der Geist Gottes, der die Kraft aus der Höhe auf sie herabkommt. Also plötzlich ist der Geist Gottes nicht mehr nur eine Macht, die auf Jesus ruht. Sondern er sagt, diese Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch, meine Apostel, kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Und wir lesen dann beim Apostel Paulus, dass die Gabe des Heiligen Geistes, das Geschenk des Heiligen Geistes, nicht nur ein Geschenk ist für besondere Leute in der Gemeinde des Neuen Bundes, also für Apostel, für Pastoren vielleicht, Evangelisten und Prediger, sondern der Apostel Paulus schreibt an die Galater, dass der Geist Gottes in unserem Leben als Christ Frucht bewirken will. Und er schreibt dann in diesem Zusammenhang, dass jeder in der Gemeinde, Mann oder Frau, Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, Träger des Heiligen Geistes Gottes ist. Das ist das, was zu Pfingsten angebrochen ist. Das ist eine persönliche Beziehung zwischen einem einzelnen Menschen und dem lebendigen Gott möglich ist. Dass Gott den einzelnen Menschen gebraucht durch seinen Heiligen Geist, um Jesus Christus zu verherrlichen, um sein Wort weiterzugeben um Menschen zu überführen, was denn Sünde ist, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Gläubige Leute sind Werkzeuge in der Hand des Heiligen Geistes. Was der Heilige Geist tut, er ermutigt dich zum Beispiel, wenn du frustriert bist. Jesus sagt, der Heilige Geist ist der Paraklet, der Beistand. Und dieses Wort Parakaleu, ich habe schon mal in einer anderen Predigt erklärt, heißt sowohl ermahnen als auch ermutigen. Beides steckt in diesem Wort drin. Vielleicht bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen als ein Frustrierter. Als jemand, der am liebsten die Flinte ins Kornfeld schmeißen würde. Und der Heilige Geist möchte dich ermutigen und dich aufbrechen lassen zu neuen Ufern. Dich neu erfüllen. Und es ist wichtig, dass du an dieser Stelle dem Heiligen Geist Raum gibst. Dass du nicht auf deine Bedenken und Einwände, auf deine Negativerlebnisse schaust, sondern dass du dich öffnest dem Geist Gottes. Er ist ja da in deinem Leben, ungeteilt in deiner ganzen Fülle. Er ist ein sensibler Geist, der gedämpft werden kann. Dem man Raum geben kann, Raum einräumen in seinem Leben. Und den man auch wegsperren kann. Dem man eben bestimmte Winkel im eigenen Leben zuordnet. Und andere Lebensbereiche verweigert. Also wenn du entmutigt wirst, das ist seine Aufgabe. Aufgabe des Heiligen Geistes, dich zu ermutigen. Es kann sein, dass du nicht weißt, wo es lang geht. Dass du in einer Entscheidungssituation stehst. Und du hättest gerne einen, der vor dir hergeht, so wie das Volk Israel damals im Alten Testament. Jesus sagt, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Sondern ich möchte euch leiten durch meinen Heiligen Geist. Der wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Auch in die ganz konkrete Wahrheit. In die ganz konkreten Antworten auf die Fragen, die du hast. Und es ist beim Heiligen Geist auch ähnlich wie beim Navigationsgerät. Schurt hat dieses Bild ja am letzten Sonntag hier verwendet. Du musst dich in Bewegung setzen, damit er dich steuern kann. Damit er dich führen und leiten kann. Vielleicht möchtest du Jesus Christus verherrlichen. Und du hast den Eindruck, dass genau das Gegenteil eigentlich passiert durch das, was du bist und wie du es denn machst. Ich denke an einen Missionar, der viele Jahre und Jahrzehnte in Australien im Flughafenbereich Traktate verteilt hat. Und weil die Leute, denen er die Traktate in die Hand drückte, ins Flugzeug stiegen und wegflogen, in die fernen Länder irgendwohin, hat er nie mitgekriegt, was mit seinen Traktaten passierte. Und immer wieder hatte er den Eindruck, ich bin ein Werkzeug, ein unnützes Werkzeug im Reich Gottes. Das passiert nicht. Bis eines Tages in England jemand ein Zeugnis gab vor der Gemeinde und sagte, auf diese Art und Weise bin ich zum Glauben gekommen. Dass in Sydney am Flughafen mir jemand ein Traktat in die Hand gedrückt hat. Und diese Geschichte wurde in England bekannt. Und es wurde gefragt, wer denn noch zum Glauben gekommen wäre, durch so ein Traktat in Sydney verteilt. Und viele hundert Leute meldeten sich. Und dann haben sie diesen Missionar aus Sydney eingeladen nach England. Und einen großen Gottesdienst der Erretteten und Erlösten aufgrund dieses Traktates gefeiert. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat er gesehen, was er durch seinen Dienst tun konnte. Durch seinen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es wird einen Staunen geben, wenn du einst vor Jesus stehen wirst und sehen wirst, wer alles zum Glauben gekommen ist, auch durch den schwachen Dienst, den du tust. Und es ist wichtig, dass du dir an dieser Stelle immer wieder neu ins Bewusstsein rufst, nicht du, bekehrst Menschen, nicht du führst sie zu Jesus, sondern du bist ein Werkzeug in der Hand des Heiligen Geistes und es ist seine Sache. Er öffnet dir den Mund. Gibt dir vielleicht auch nur ein freundliches Gesicht, sodass Leute, die morgens im Gottesdienst reinkommen, ermutigt sind und sagen, Mensch, hier, ist es toll. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ein Mensch mindestens 15 positive Erfahrungen mit Christen braucht, um sich für Jesus zu öffnen. Vielleicht bist du so eine positive Erfahrung für andere Menschen. Nicht, weil du so positiv bist, sondern weil der Heilige Geist dich mit einer besonderen Begabung an dieser Stelle beschenkt hat. Und vielleicht, um die Beispiele sozusagen abzuschließen, man könnte noch viel an dieser Stelle nennen, vielleicht siehst du eine Not in der Gemeinde. In ein Feld, das nicht beackert wird. Und du hast vielleicht den Eindruck, dazu habe ich keine Begabung. Ich kann zwar beten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet an dieser Stelle. Aber ich selber habe, was diese Arbeit und dieses Ackerfeld angeht, zwei linke Hände. Weißt du, dass der Heilige Geist sich über Menschen mit zwei linken Händen erbarmt? Also geistlich linken Händen. Ich denke an Simon Petrus und an die anderen Apostel in der Pfingstgeschichte. Als die dort den Mund aufmachen und von den großen Taten Gottes erzählen, da wundern sich die Leute. Weil die Leute, die da hören, wussten, das sind Leute, die haben eigentlich geistlich gesehen zwei linke Hände. Die können eigentlich nicht predigen von Natur aus oder von ihrer theologischen Ausbildung her. Das sind doch Fischerleute aus Galiläa. Die sind doch absolut sprachungewandt, die sprechen doch nur platt. Und jetzt kommt der Heilige Geist auf diese Leute. Und die Menschen aus den verschiedenen Nationen hören plötzlich das Evangelium von Jesus Christus in ihrer Sprache. Es gibt eine Fülle von natürlichen Begabungen, die Gott dir sozusagen genetisch von Geburt an mit auf den Weg gegeben hat. Aber es gibt auch Gaben des Heiligen Geistes, die der Geist Gottes schenkt. Und das müssen nicht Gaben sein, die mit deiner Natur, mit deiner Veranlagung, mit deinem Charakter, mit deiner Ausbildung zu tun haben. Sondern es können Gaben sein, an die du vorher nie gedacht hast und wohl immer den Eindruck hattest, da habe ich zwei linke Hände. Und wenn du so ein Ackerfeld siehst in der Gemeinde, dann frag den Herrn der Gemeinde, Jesus Christus, der dir den Heiligen Geist schenkt, ist das nicht vielleicht mein Aufgabenfeld? Und dann schenkt mir die Gaben, die ich brauche, um in diesem Bereich tätig zu sein. Es gibt Leute hier, die haben das ausprobiert, das weiß ich aus Erzählungen, die haben gesagt, ich konnte mir früher nie vorstellen, loszuziehen und den Mund aufzumachen und von Jesus zu erzählen. Aber ich blockiert. Dann haben sie erlebt, wie beim Losziehen, beim in Bewegung setzen, der Heilige Geist ihnen bestimmte Gaben geschenkt hat. Und oft so, dass sie es in dem Augenblick gar nicht gemerkt haben, sondern erst im Nachhinein, in der Rückschau, im Rückblick entdeckt haben, das bin eigentlich nicht ich gewesen, sondern er, der mich begabt hat, um Jesus zu verherrlichen und groß zu machen. Und das Letzte, es gibt ja immer wieder in den verschiedenen christlichen Richtungen die Lehre, dass die Geisterfahrung so eine Art zweite Erfahrung ist. Ist, die man machen muss. Also erstmal Bekehrung sich taufen lassen und dann irgendwann, sehr viel später vielleicht, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist neutestamentlich Irrlehre, muss man so sagen. Im Neuen Testament ist es so, dass ein Mensch, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser annimmt, den Heiligen Geist, ohne Heiligen Geist kann er das nicht sagen. Im Neuen Testament ist es so, dass ein Mensch, der um die Vergebung seiner Schuld weiß, durch Jesus Christus, durch den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, das nicht wissen kann ohne die Wirkung des Heiligen Geistes. Im Neuen Testament ist es so, dass jemand, der zu Gott Vater sagt, aus tiefstem Herzen, aber lieber Vater, den Heiligen Geist hat. Er könnte es nicht zu Gott sonst so sagen. Der Geist der Kindschaft, durch den wir aber lieber Vater sagen. Und der Heilige Geist ist Person und deshalb ungeteilt. Entweder ich habe ihn oder ich habe ihn nicht. So wie man als Frau, habe ich mir zumindest sagen lassen, auch nicht ein bisschen schwanger sein kann. Es ist ungeteilt. Er ist Person. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Was allerdings möglich ist, ist, dass du dem Heiligen Geist keinen Raum gibst in deinem Leben. Vorhin schon andeutete, dass du ihn dämpfst. Dass du dich gegen ihn abschirmst. Und hier nochmal dieses Beispiel vom Navigationsgerät. Hier zwei Komponenten sehr wichtig, neben dem Gerät. Die eine Komponente ist die Festplatte. Die Speicherkarte im Navigationsgerät. Und auf der Speicherkarte ist die Landkarte sozusagen enthalten. Auf dem geistlichen Navigationsgerät, wenn du denn zu Jesus Christus gehörst, ist das Wort Gottes enthalten. Dort ist es abgespeichert. Und dann ist bei jedem Navi noch etwas wichtig, nämlich, dass das Navigationsgerät eine Verbindung hat zum Satelliten. Du kannst das beste Programm haben auf deinem Navigationsgerät, die besten Landkarten, aber wenn du die Verbindung nicht hast, dann weißt du nicht, wo du bist und wo du hin musst. Nur wenn diese Verbindung nach oben da ist, dann arbeitet dein geistliches Navigationsgerät. Und das wissen wir aus Erfahrung von unseren normalen Navigationsgeräten in unseren Autos, dass es so manchen Ems-Tunnel gibt in Deutschland, wo du keine Verbindung hast nach oben. Geht's glücklicherweise im Ems-Tunnel nur geradeaus. Und dann, wenn es um die Frage geht, jetzt rechts abbiegen oder nicht, also du durch bist, dann bist du wieder unter freiem Himmel. Und manche stellen ihr Navigationsgerät auch einfach aus. Weil die Frau oder der Mann, je nachdem, was für eine Stimme du eingestellt hast, nervt. Vor allem, wenn sie immer wieder sagt, diese Stimme, bitte wenden. Bei nächster Gelegenheit, bitte wenden. Und wie oft sagt das der Heilige Geist in unserem Leben, bitte wenden, bitte umkehren. Du bist auf der falschen Strecke. Und ich gehöre zu denen, die nicht gerne umdrehen, muss ich sagen. Wenn ich irgendwo bin und mein Navi rät mir umzudrehen, ich fahre erstmal weiter, weil ich denke, naja, irgendwie komme ich dann doch ans Ziel. Ich komme ans Ziel, aber über manche Umwege. Also du hast den Heiligen Geist, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Aber es kann sein, dass du ihn dämpfst. Dass du dich in einen Tunnel verkrochen hast. Oder dass du Gerät einfach ausgeschaltet hast. Heute zu Pfingsten eine gute Gelegenheit ist, wieder einzuschalten. Und zu sagen, komm, Heiliger Geist. Auf meiner Festplatte ist das Wort des lebendigen Gottes, die Bibel. Und nun komm und mach es lebendig, damit ich weiß, wo es lang geht. Wo du mich haben willst, wo ich dir dienen soll. Was meine Gaben und Fähigkeiten sind. Damit ich getröstet werde. Und damit ich im Glauben vorankomme und vor allem damit Frucht entsteht in meinem Leben. Das ist das zentrale Anliegen des Heiligen Geistes, dass er Frucht in deinem Leben wachsen lassen möchte. Er ist nicht an den Blüten in erster Linie interessiert, sondern an der Frucht. Und manchmal bin ich froh, dass die Gaben des Heiligen Geistes unter uns nicht so ganz ausgeprägt, also ich denke jetzt an die speziellen und besonderen, sind. Weil ich bei mir selber und auch bei meinen Geschwistern noch zu wenig Frucht feststelle. Ich stelle fest, wenn wir das eine hätten ohne das andere. Wenn wir die Gaben des Heiligen Geistes hätten ohne die Liebe. Da gibt es ein permanentes Chaos. Und manchmal erleben wir das in der Gemeinde. Gaben sind da. Fähigkeiten, Geschenke des Heiligen Geistes, Trost und Ermutigung, alles, was der Heilige Geist schenkt und gibt. Und trotzdem Chaos, weil keine Frucht da ist. Keine Liebe da ist. Das ist das, was er in erster Linie und bei allem, was er tut, wirken möchte in deinem und in meinem Leben. Dass wir Frucht tragen, die über uns hinaus auf Jesus Christus hinweist. Amen.